Aber in den ganzen Häusern, in denen ich gearbeitet habe, war ich immer die einzige Frau eigentlich in der Küche. Und das hat sich natürlich schon geändert. Also inzwischen bei uns hier zum Teil im Lobes waren sogar zeitweise mehr Frauen in der Küche als Männer. Durch Zufall einfach. Ich glaube, dann bewerben sich natürlich vielleicht eher, also ich mache das jetzt nicht mit Absicht, dass ich nur Frauen einstelle oder so. Aber ich glaube, es bewerben sich dann vielleicht auch mehr weibliche Personen, wenn sie denken, dass weibliche Führungsperson da besser ist oder ich weiß nicht, was oder die sich damit eher identifizieren können oder es leichter ist.
Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Pubstar. Ihr plant in der nächsten Zeit eine Veranstaltung und möchtet diese gerne so nachhaltig wie möglich gestalten. Mit den Wertstoffkreisläufen der Pubstar Solution GmbH kann gebrauchtes Einmalgeschirr wie Teller, Schalen oder Bestecke aus nachwachsenden Rohstoffen zu einem neuen Rohstoff transformiert werden. Gebrauchte Kaltgetränkebecher aus Maisstärke können darüber hinaus zu neuem PLA-Granulat umgewandelt werden. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Sophia Rudolf. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks Contemporary German Cuisine. So nennt unsere heutige Gästin ihre Küche. Eine Küche, die, wage ich jetzt einmal zu behaupten, vielleicht doch ein bisschen weniger deutsch ist, als sie klingt. Denn unsere heutige Gastköchin wuchs teilweise ja in Frankreich auf. Und nicht nur das, sie besuchte nach dem Abitur auch die allseits bekannte Elite-Kochschule Institut Paul Bocuse in Lyon. Sie arbeitet dann in so prestigeträchtigen Restaurants wie dem Louis XV von Alain Ducasse oder auch dem Rutz dann später in Berlin, heute 3 Sterne, wo sie damals Sous-Chefin war. Zum ersten Mal richtig von sich reden machte sie als Küchenchefin vom Restaurant Panama in Berlin. Und heute kocht sie im Lovis-Restaurant, auch das in Berlin, genauer gesagt im Wilmina Hotel in der Kantstraße. Wir haben heute schon so einiges zu besprechen, spannende Themen, zum Beispiel, was ist für Sie deutsche Küche? Was hat das Wilmina Hotel mit einem Gefängnis zu tun? Und wie sieht sie die Rolle der Frauen in der Spitzengastronomie heute und vielleicht auch in Zukunft? Spannende Themen also, und in diesem Sinne herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Sophia Rudolf.
Ja, danke schön.
Sophia, jetzt weiß ich nicht, habe ich mich vorher etwas weit aus dem Fenster gelehnt, indem ich gesagt habe, die Contemporary German Cuisine ist vielleicht weniger deutsch, die du machst, als das klingt auf den ersten Blick?
Ja, klar, es natürlich kann etwas trügen. Andererseits ist ja auch die Frage, wie man Contemporary German auslegt. Also wie du richtig schon sehr gut erwähnt hast, habe ich auch eine Zeit lang in Frankreich gelebt und gelernt auch, und dementsprechend habe ich natürlich vor allem eigentlich französische Einflüsse auch in meiner Küche. Aber Contemporary German kann ja auch, muss ja nicht unbedingt heißen, dass es wirklich nur Deutsch ist, sondern heutzutage, kontemporär ist ja eigentlich, dass die Welt sehr international ist, auch gerade Berlin, und dementsprechend auch die Küchen internationaler werden und Raum lassen für auch andere Einflüsse, wie zum Beispiel den französischen bei mir.
Ja.
So interpretiere ich das.
Ja, ist spannend, was du sagst, weil es wird bei mir gleich 2 Fragen auf. Wenn man dir so zuhört, hat man das Gefühl, ja, du warst da mal vielleicht eine Zeit lang in Frankreich, aber du hast mir jetzt gerade vorhin in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, ich glaube, von 13 bis 25 warst du in Frankreich, in Lyon. Old-fashioned könnte man sagen, Lyon, die Capitale de la Gastronomie, also die gastronomische Hauptstadt der Welt, ist sie ja, muss man ehrlich sagen, irgendwie nicht mehr, ja, einfach weil sich auch so viel getan hat. Vielleicht hast du da eine andere Meinung, kannst du mir dann gerne sagen. Aber was ich fragen wollte, das ist doch eine du hast doch eine sehr starke französische Prägung. Wie stark ist denn die, wenn du es jetzt so prozentuell definieren müsstest? Ganz ja, blöd gefragt.
Ja, na klar, ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich schon immer frankophil aufgewachsen bin, auch als ich in Deutschland gelebt habe oder da ich in Berlin geboren bin und bis zum 13. Lebensjahr dort gelebt habe. Mhm. Wir sind jedes Jahr im Winter und im Sommer immer nach Frankreich in Urlaub gefahren. Meine Eltern haben schon immer eher zu Hause auch Französisch gekocht. Also so richtig deutsche Einflüsse habe ich gar nicht oder hatte ich noch nie. Mhm. Und dann natürlich war diese Zeit Teenager und jungen Erwachsenenleben sehr prägend, was auch gerade natürlich, was die Küche angeht. Dementsprechend würde ich sagen, dass, dass ich schon sehr, sehr frankophil bin.
Ja, ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, in Berlin mit dem Stichwort Contemporary gibt es ja starke internationale Einflüsse, weil Berlin ja auch so eine, ja, Berlin ist halt eine total multikulturelle Stadt, weiß ja jeder, der mal dort war. Trotzdem spannend und vielleicht ein bisschen im Widerspruch dazu könnte man auch sagen, dieser Hardcore-Regionalismus Produkten nur aus Brandenburg und am besten nur eine Rübe auf dem Teller, die brandenburgische Terroir-Identität widerspiegelt und so, das wird in Berlin schon auf die Spitze getrieben. Also da gibt es irgendwie zwei Schienen, habe ich das Gefühl.
Ja, Berlin ist in allem extrem. Ja. Also auch, ja. Auch ja. In der Gastronomie, denke ich, das beschreibt das ganz gut. Ja, also ich denke, was man dann bei Contemporary German Cuisine noch sagen kann, dass man, auch wenn man internationale Einflüsse hat, was die vielleicht die Rezepturen, die Zubereitungsweisen oder einfach die Herangehensweise des Kochens angeht, versucht man natürlich trotzdem, das, was wir auch im Lovis machen, versuchen wir natürlich regional zu sein, saisonal sowieso, auch einfach aus Nachhaltigkeitsgründen. Da muss es nicht brutal lokal sein wie bei anderen, aber man versucht zumindest auch natürlich Fleisch, Fisch und Gemüse eher aus der Umgebung zu beziehen. Und dann ist das bei mir, ja, dass ich dementsprechend jetzt nicht unbedingt nur alles Gemüse und alle anderen Produkte aus Frankreich kaufen muss, aber die Art und Weise, wie ich es zubereite oder meine Philosophie beim Kochen ist dann vielleicht eher französisch. Also das heißt, sehr produktbezogen, das ist ja in Frankreich immer eigentlich das Wichtigste, dass das Produkt gut ist und respektiert wird und in Szene gesetzt wird und dann das Aroma, dass der Geschmack wirklich an vorderster Stelle steht. Und das ist das, was ich in Frankreich mitgenommen habe. Auch weil ich auch natürlich viel für Südfrankreich gearbeitet habe, wo Gemüse eine große Rolle spielt, das ist auch was bei uns im Lovis sich widerspiegelt. Und das sind dann halt die Einflüsse, die man die für mich die französischen Einflüsse sind.
Ja, wie ist das eigentlich, wenn man in Berlin so ein doch auch exponiertes Restaurantkonzept führt und vielleicht auch im Vornherein übernimmt, so eine Küchenlinie zu definieren? Geht einem da, wenn man das in Berlin macht, nicht irgendwie alles durch den Kopf und man denkt sich, boah, in Berlin muss man sich doch irgendwie total stark positionieren, vielleicht noch stärker als in anderen Städten?
Ja, das kann sein, dadurch, dass natürlich die Konkurrenz sehr groß ist. Also wir haben natürlich das Glück, dass wir unheimlich viele Restaurants und auch gute Restaurants in Berlin haben und die Vielfalt sehr, sehr groß ist. Und natürlich muss man da im besten Fall versuchen, sich ein bisschen eventuell zu unterscheiden von anderen, damit man halt auch irgendwie attraktiv bleibt und Gäste bekommt. Andererseits ist es, glaube ich, auch, also bei mir zumindest eher immer, was sich dann organisch entwickelt, ein bisschen dem Ort zugeschnitten. Also in Panama war es natürlich auch ein bisschen eine andere Küche. Mhm. Trotzdem konnte man eventuell einen gewissen Stil von mir erkennen, aber dann auf das Konzept damals zugeschnitten. Und jetzt hier im Lovis ist es halt auch wieder ein bisschen auf die Location zugeschnitten oder angepasst.
Ja, ja. Wir kommen gleich aufs Lovis zu sprechen. Ich wollte jetzt noch kurz die Sache von vorhin aufnehmen, weil du mich da neugierig gemacht hast. Ist Lyon für dich weiterhin eine Kapitalgastronomik?
Ja, ist eine interessante Frage. Klar, ist irgendwie über Jahrhunderte hinweg fast hat sich da ein Ruf aufgebaut und die Franzosen haben sich auch generell frankreichweit natürlich auch so ein bisschen auf ihrem Ruf auch ausgeruht. Und da sind natürlich inzwischen dann viele Länder, haben die so ein bisschen überholt. Trotzdem muss man sagen, also dieses, was man früher mit Lyon in Verbindung gebracht hat, also dieses sehr deftige und fleischlastige und so weiter, das ist natürlich
Fleisch,
das ein bisschen
viel Creme, viel Rahm, viel, ja.
Wofür Lyon so ein bisschen stand und parallel auch zur Capitale Gastronomie geworden ist durch Leute wie Chefs wie Bocuse zum Beispiel. Und dann gab es eine Zeit lang vielleicht nichts, aber inzwischen muss man sagen, dass Lyon sich auch sehr gut entwickelt hat. Also es gibt auch ganz viele tolle neue Restaurants und auch ein bisschen interessantere Konzepte. Es ist ja auch eine relativ junge und dynamische Stadt, die sich da schon sehr gut weiterentwickelt und ganz interessante Sachen macht. Das heißt, vielleicht schaffen sie so ein bisschen diesen Ruf wieder ein bisschen zurückzuholen und aufzufrischen.
Ich habe auch das Gefühl, dass in Lyon so ein bisschen diese traditionelle Schiene mit den Bouchons eigentlich nie wirklich aussterben wird, teilweise sogar, weißt du aber besser als ich, teilweise sogar wieder ein bisschen immer wieder so ein Revival erlebt. Stimmt das?
Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, klar, das gehört einfach dazu, zu dieser Kultur, zu dieser Esskultur. Das sind ja so kleine Bistros praktisch, wo es ganz bodenständige Küche serviert wird.
Auch da sehr fleischlastig und sehr oft schweinefleischlastig auch, also nicht das, was man jetzt als trendy bezeichnen würde.
Aber das wird zum Beispiel auch einfach von Geschäftsleuten genutzt. Also ich glaube, jeder Zweite geht da mittags in so einem Bouchon essen. Und dann ist halt auch vielleicht, kann das auch neu interpretiert werden. Ich weiß, dass es in Lyon jetzt auch was ganz Spannendes gibt, was Food Traboul heißt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Nein.
Das ist in der Altstadt, im Vieux Lyon, gibt es so kleine Traboul, heißt es. Das sind so Hinterhöfe. Mhm. Und da haben jetzt verschiedene Gastronomen aus Lyon sich zusammengetan und bieten da verschiedene Food-Konzepte an, also eher so Street-Food-mäßig, ein bisschen moderner, also nicht nur klassisch französisch Schweinefleisch, sondern auch sowas wie irgendwie Tacos oder Hotdogs und macht das Ganze so ein bisschen moderner und jünger und ist sehr spannend.
Aber das sind so in Hinterhöfen dann verschiedene so kleine Konzepte auf einen Haufen, oder?
Ja, genau. Ich glaube, die sind, ich weiß nicht, ob die wirklich alle an einem Ort sind oder dann auch sich durch diese ganze Altstadt wiederfinden, aber es gibt so verschiedene Höfe, die verbunden sind und da sind halt verschiedene Food-Konzepte drin.
Ja. Bevor wir jetzt aufs Lovis noch zu sprechen kommen, du hast es jetzt vorhin erwähnt, du bist nicht nur frankophil aufgewachsen, sondern offenbar schon auch kulinarophil, falls es das Wort gibt. Du hast relativ, ich glaube, direkt nach dem Abitur ja dann die Kochschiene eingeschlagen. War das von Anfang an klar, dass du kochen möchtest, jetzt unter beruflicher Hinsicht?
Nee, es war überhaupt nicht klar. Das war mehr, also lag so ein bisschen daran, oder ursprünglich die Schule, diese Institut Paul Bocuse, die Hotelmanagement-Schule habe ich ausgewählt, weil ich nicht so richtig wusste, was ich studieren wollte und ich wollte irgendwie nicht in Frankreich irgendwie in eine langweilige Universität gehen. Und die Schule hatte sich irgendwie, habe ich durch Zufall von gehört, hörte sich spannend an, sehr international, mit Reisen verbunden und so weiter und so fort. Und da habe ich dann erstmal im Hotelmanagement-Bereich angefangen. Das ist ja auch mehr eigentlich eine Management-Schule, wo man aber auch praktischen Unterricht hat und dann parallel halt auch das Kochen richtig erlernen kann.
Man schließt ja, glaube ich, mit einem Bachelor ab, richtig?
Genau,
ja.
Ja, also man kann auch noch einen Master dann weiter machen, man kann auch einen Doktor machen, dann irgendwie Lebensmittelforschung oder so. Also es ist schon sehr vielseitig. Ja. Und wir hatten da aber dann auch praktischen Unterricht schon im ersten Jahr, um natürlich auch so ein bisschen zu sehen, was die andere Seite in dem Beruf macht. Und es hat mir eigentlich so gut gefallen, dass ich dann mich entschieden habe, ein bisschen mehr beim Kochen zu bleiben. Und auch dann wirklich diese Koch-Ausbildung sozusagen zu machen. Und Ja, und dann nach der Schule habe ich auch erstmal einfach weiter gekocht.
Aber also nach dem Institut hast du dann ja, oder ich nehme an, du hast während des Instituts ja auch schon Praktika machen müssen. Was waren denn entweder jetzt während der Praktika oder auch danach für dich so Stationen, die besonders prägend oder cool waren oder die schlecht waren? Ne?
Naja, also es war alles sehr prägend. Also es war erstmal natürlich wirklich eine sehr gute Schule, und wo man schon sehr viel gelernt hat. Und dann das erste richtige Praktikum habe ich im Institut Beaumanière gemacht. Das hat jetzt auch 3 Sterne.
Hat, glaube ich, vor 2 Jahren 3 Sterne bekommen, richtig?
Genau, also die hatten schon mal 3 Sterne und haben dann vor Jahrzehnten und dann zwischendurch 2. Und genau, da habe ich mein erstes richtiges Praktikum gemacht und hatte auch einen super Küchenchef, auch ein ehemaliger.
War das Glenn Field damals?
Oder nee, das war noch nicht, das war Sylvestre Wahid.
Okay.
Das war auch ein ehemaliger Chef von Ducasse. Das heißt, er hatte halt auch so ein bisschen schon so einen Ducasse-Stil. Das ist erstmal, dass ich mit diesem Stil auch in Verbindung gebracht wurde. Und da habe ich unheimlich viel gelernt, weil ich, obwohl ich nur in Anführungszeichen Praktikantin war, schon selber einen Posten kochen durfte und alles machen durfte. Und das war wirklich prägend. Und dann habe ich immer wieder mit, auch in der Schule, ehemalige Chefs von Ducasse und so weiter auch schon gelernt und habe da entdeckt, dass ich eigentlich diesen Stil oder dieser Kochrichtung ganz, ganz gut finde. Und dementsprechend bin ich dann ins Recounts in Monaco gegangen.
Ja.
Und das war natürlich auch sehr prägend, weil es halt einfach auf die Spitze getriebener Perfektionismus ist.
Ja,
25 Leuten in der Küche, 4 Leute auf dem Posten oder mehr sogar. Das war für mich also natürlich auch was ganz Besonderes und ganz tolle Produkte. Also gerade in Monaco, da an der Küste, gibt's natürlich das Beste vom Besten. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Ja. Vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen auch zum Lovis. Ich habe das gar nicht gewusst gehabt. Ich habe das jetzt erst im Rahmen der Recherche erfahren, dass ja dieser Eröffnungszeitraum sich total in die Länge gezogen hatte wegen Corona.
Ja.
Also fast 2 Jahre, glaube ich. Was war da genau? Ich meine, was macht man eben 2 Jahre lang, wenn sich sowas 2 Jahre lang irgendwie zieht?
Ja, also es war schon sehr frustrierend. Normalerweise sollten wir im Sommer 2020 eröffnen und ich habe dann schon, hatte fast ein bisschen Stress, dass nicht genug Zeit ist, um alles vorzubereiten, und dann kam im März der Lockdown und dann kam natürlich alles zum Erliegen, weil hier die Bauarbeiten auch noch nicht vollendet waren. Und man hat natürlich irgendwie immer gehofft oder gedacht am Anfang noch, vielleicht hat man sich auch selbst ein bisschen belogen, dass es dann irgendwie in den nächsten Monaten trotzdem losgeht. Und irgendwie ging
Optimismus.
Ja, genau. Also dann konnte man zum einen die Zeit nutzen, um wirklich alles gut vorzubereiten. Aber ich habe dann auch schon mal angefangen, Ende 2020 Personal zu suchen. Und weil ich dachte, okay, dann jetzt nach dem Winter geht's los. Und dann haben wir aber natürlich auch die Inhaber immer noch auf den besten Zeitraum warten wollen, um zu eröffnen, weil die natürlich Angst hatten, dass nochmal eine Welle kommt und es erneute Lockdowns gibt. Und die wollten halt auf keinen Fall, dass wir eröffnen und dann kurz danach wieder schließen müssen, weil das dann einfach dieser ganze Hype natürlich so verpufft. Ich war natürlich etwas ungeduldiger und wollte das unbedingt so schnell wie möglich auch hinter mich bringen, und so ist dann irgendwie die Zeit vorbeigegangen. Parallel hatte ich das Glück, dass ich hier und da ein bisschen Consulting machen konnte und mich noch mit anderen Projekten irgendwie beschäftigen, so dass die Zeit auch eigentlich schnell rumging. Aber es war sehr frustrierend.
Ja. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Pubstar. Durch das Pubstar-Gesamtkonzept Zero Waste wird nachhaltiges Catering auf Veranstaltungen möglich, ohne dass große Abfallmengen durch Geschirr und Besteck entstehen. Die Eventabfälle werden nach Restmüll und Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen getrennt gesammelt. Durch den Einsatz eines Bio-Konverters wird eine Faseraufbereitung des gebrauchten Einmalgeschirrs erreicht. Der so gewonnene Sekundärrohstoff wird anschließend zu Pappe weiterverarbeitet, die in der Industrie zum Einsatz kommt. Und jetzt geht's zurück zu unserem Gespräch mit Sophia Rudolph. Viel Spaß.
Naja, also ich glaube einfach insgesamt haben sich natürlich viele umorientiert und vielleicht gerade auch dann Frauen, wenn sie irgendwie vielleicht dann eher an Familie denken oder dann eher zu Hause bleiben müssen, um sich um eventuelle Kinder zu kümmern, kann es natürlich sein, dass dadurch weniger Frauen zurückgekommen sind sozusagen. Aber
ja. Wie war das eigentlich während deiner Zeit als Frau? Hast du in deinen über die Jahre dann irgendwie festgestellt, dass mehr Frauen in der Spitzengastronomie arbeiten? Gleich viel, weniger? Was sind so deine Beobachtungen von den letzten so 15 Jahren, in denen du tätig bist in der Spitzengastronomie?
Ich bemerke sowas ja immer nur, wenn man nicht drauf anspricht. Ich habe eigentlich mich noch nie damit so sehr beschäftigt, was der Frauenanteil ist. Aber es ist schon mehr geworden. Also klar, in meiner Schule damals war der Frauenanteil relativ hoch, weil es ja eher auch im Managementbereich war. Mhm. Aber in den ganzen Häusern, in denen ich gearbeitet habe, war ich immer die einzige Frau eigentlich in der Küche. Ja. Und das hat sich natürlich schon geändert. Also inzwischen bei uns hier zum Teil im Lobes waren sogar zeitweise mehr Frauen in der Küche als Männer.
Echt?
Durch Zufall einfach. Ich glaube, dann bewerben
sich natürlich. Ich wollte gerade fragen.
Ja, also ich mache das jetzt nicht mit Absicht, dass ich nur Frauen einstelle oder so. Aber ich glaube, es bewerben sich dann vielleicht auch mehr weibliche Personen, wenn sie denken, dass eine weibliche Führungsperson da besser ist oder weiß nicht, was die sich damit eher identifizieren können oder es leichter ist.
Ja, ja. Ich habe in Paris vor ein paar Monaten gesehen, das ist so ein bisschen wie so eine Art so kleine Sammelstelle auf Social Media gegeben hat, wo ganz viele Frauen aus der Spitzengastronomie so ein bisschen ihre Erfahrungen teilen konnten, die sie so mit sexistischen Übergriffen gehabt hatten. Hörst du dann sowas auch von deinen Mitarbeiterinnen, dass sie dann irgendwie sagen, ja, es ist für sie cooler, oder ist das nicht so ein Thema?
Nee, das ist eigentlich nicht so ein Thema. Also ich mag dieses Stigmatisieren auch eigentlich nicht. Also ich habe da, ehrlich gesagt, noch nicht von irgendjemandem irgendwelche Erfahrungen gehört.
Ja,
oder?
Ja, ich fand das eben auch so ein bisschen verstörend, wenn man irgendwie dann das Gefühl bekommt, ja, es ist für alle Frauen irgendwie die Spitzengastronomie so schrecklich, was ja absolut nicht stimmt. Und ich finde gerade beim Thema Social Media können da schnell so Dinge sich hochschaukeln, die einen falschen Eindruck vermitteln.
Das sowieso heutzutage mit Social Media, das verstärkt natürlich alles ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, also manche Leute teilen sich halt auch gerne mit und sind da ein bisschen lauter als andere.
Ja. Ist es eigentlich nervig, wenn man so mit dir, wie jetzt zum Beispiel, ein Gespräch führt und es kommt wieder diese Frauenthematik? Also
ja, schon.
Schon wahrscheinlich, oder?
Also ich meine, gut, es ist jetzt ja bei uns hoffentlich nicht das einzige Thema, aber heute. Aber es gab auch Momente, wo ich eigentlich nur zu meiner Meinung gefragt wurde, weil ich eine Frau bin und nicht, weil sich jemand für meine Küche interessiert oder so. Ja. Und das nervt dann halt schon, weil es dann auch immer die gleichen Sachen immer wieder durchgekaut werden.
Ja, ja. Also, wir sprechen zum Glück auch über was anderes. Ich bin eigentlich auch kein großer Fan von dieser Thematik. Vor allem, wenn sie nicht, wenn es irgendwie ein bisschen sich so um selbe dreht. Deswegen sprechen wir ein wenig über das Lovis. Wann hast du bemerkt, dass das alles jetzt ein bisschen an an Fahrt aufnimmt. Du hast ihm angesprochen gehabt, es war schwierig, die Eröffnung, und dann hat sich so gezogen. Wann hast du gemerkt, okay, die Bude läuft jetzt, das läuft auch alles ein bisschen so, es hat sich ein bisschen eingependelt, so wie du es dir wünschst?
Ja, sagen wir so, als wir dann wirklich offiziell eröffnet haben, letztendlich war es eigentlich sofort auf 100%. Also wir hatten das Glück, dass wir eigentlich immer voll waren von Anfang an. Also wir hatten halt eine Art Soft-Opening-Phase, wo wir erstmal noch nicht wirklich offiziell eröffnet waren und erstmal nur Family und Friends eingeladen haben an gewissen Tagen. Und da konnten wir uns schon mal so ein bisschen eingrooven, aber eigentlich ab dem ersten richtigen Moment, wo dann das Restaurant offiziell eröffnet war, lief es eigentlich. Natürlich war es am Anfang noch ein bisschen schwer, weil wir nicht so viel Personal hatten. Das heißt, man muss dann zum Teil auch ein bisschen sich limitieren, konnte nicht so viele Gäste annehmen, wie man vielleicht gern gewollt hätte. Mhm. Und das, ich muss gerade überlegen, also offiziell sind wir seit April letzten Jahres offen. Und dann über den Sommer hinweg oder die ersten paar Monate hatten wir vielleicht noch nicht so viele Leute, aber dann über den Sommer hinweg haben wir immer mehr Personal bekommen und dementsprechend konnten wir dann auch eigentlich relativ normal arbeiten.
Ja.
Eigentlich.
Und ja.
Also das ging eigentlich dann ganz gut.
Wie ist jetzt die Personalsituation?
Ja, man will es nicht beschreien, an sich geht es. Also klar, gerade im Service, das war ja schon vor Corona immer schwer, gut Servicepersonal zu finden. Und das ist auf jeden Fall, hat sich noch sehr viel mehr verstärkt. Und da können wir immer noch gut Leute gebrauchen, aber ansonsten können wir uns eigentlich nicht beschweren.
Ja, ja. Dieser Begriff, den ich jetzt vorhin gewählt habe, der ist ja sozusagen ein bisschen, beschreibt die offizielle Küchenlinie, diese Contemporary German Cuisine. Hat sich da was seit der Eröffnung, ist ja noch nicht so lang her, bisschen was getan, dass du merkst, okay, vielleicht werden wir doch irgendwie deutscher als gedacht oder, weiß nicht, französischer als gedacht. Entwickelt sich das, oder wenn man so eine Küchenlinie irgendwie von Anfang an kommuniziert, bleibt man irgendwie dabei und man merkt, der Rahmen passt und man muss da gar nicht groß mehr herumdoktern, weil jetzt diese Linie gehalten werden kann.
Ja, also ich meine, das ist natürlich immer ein Risiko, wenn man mit einem Konzept starten möchte und nicht weiß, wie das angenommen wird. Mhm. Aber ich denke, also einfach so mein Küchenstil, der ist ja gleichbleibend, mehr oder weniger. Und ich bin immer nicht so ein Fan davon, irgendwie alle paar Monate irgendwie komplett was zu ändern, weil man dann sehr viel schwerer irgendwie auch daraus Schlüsse ziehen kann, was gut ankommt und was nicht ankommt. Also ich denke, wir haben uns vom Küchenstil nicht wirklich verändert, was vielleicht seitdem wir genug Personal haben, auf jeden Fall können wir ein bisschen besser ein bisschen vielleicht noch auf höherem Niveau arbeiten sozusagen. Also ganz am Anfang hatten wir mal auch nur kleinere Menüs oder so, und inzwischen schicken wir normalerweise Menüs in 4 oder 6 Gängen, bieten aber auch à la carte an.
Ja.
Aber die meisten Gäste essen Menü, und da können wir dann halt schon ein bisschen auf noch gehobenerem Niveau arbeiten, weil wir auch die mal Manpower haben, die das ermöglicht. Mhm. Aber ansonsten vom Küchenstil an sich sind wir uns da eigentlich relativ treu geblieben.
Ja, weil es gibt ja schon diese Beispiele, da wird irgendwie am Anfang so eine Küchenlinie deklariert, so damit man halt ein bisschen ein Konzept hat und so. Und dann, wenn man so alle paar Monate wieder mal so vorbeischaut oder man schaut sich die Karte, dann merkt man, es geht irgendwie, es nimmt alles so ein bisschen seinen eigenen Weg. Kann ja auch cool sein.
Ja, ja.
Kann ja auch cool sein. Aber darum finde ich die Frage immer so ganz spannend, auch so nach einem Jahr, entwickelt das irgendwie alles ein Eigenleben, oder hat man den Rahmen schon irgendwie richtig gesetzt und der erlaubt einem doch irgendwie ein ganz konzises Navigieren so?
Ja, ich meine, ich denke, also es ist ja auch immer sowieso so ein bisschen abgedroschen, da das irgendwie benennen zu müssen oder zu versuchen, das in ein paar Wörtern und einem Satz den Stil zu definieren, weil das ja auch eigentlich nicht so einfach geht. Contemporary German Cuisine ist ja schon, kann man weit interpretieren.
Ja,
ich habe ja so ein bisschen erklärt, wie das bei uns, was das bei uns bedeutet. Mhm. Also genau, dass dieses Contemporary German nicht unbedingt heißt, dass deutsche nur deutsche Hausmannskost sein muss.
Ja,
Oder sind einfach auch ein bisschen mehr auf die Produkte bezogen ist. Und und die Handschrift bleibt auf jeden Fall. Genau, was meine Küche ausmacht, das kann man, glaube ich, ganz gut wiederfinden.
Mhm. Aber du bist ja nicht nur jetzt im engeren Sinne die Küchenchefin vom Lovis, sondern bist ja eigentlich kulinarische Direktorin vom ganzen Wilmina, richtig?
Ja, sozusagen, genau.
Wie teilt sich da die Arbeit auf? Bist du... Wie teilt sich das auf?
Naja, also der Hauptfokus liegt schon auf dem Lovis. Ich leite das praktisch auch das gesamte Restaurant an sich.
Mhm. Und das ist Abendservice hauptsächlich, richtig?
Genau, ist nur Abendservice.
Ja.
Und begleite dann einfach, berate das restliche F&B-Geschehen vom Hotel, wo aber auch nicht so viel zu tun ist, das Frühstück irgendwie kuratiert am Anfang, das läuft aber natürlich jetzt auch so ein bisschen von selber und alles, was Neues noch dazu kommt, stehe ich auch beratend zur Seite. Aber die meiste Arbeit liegt schon im Lovis.
Also Fokus schon aufs Lovis und der Rest geht schon, kannst du schon alles irgendwie unter einen Hut bringen. Ja. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, diese Sache mit dem Lovis? Das ist ein sehr spannendes Konzept, das Wilmina, ich habe es in der Anmoderation ja kurz angeteasert, war ja, ich glaube, bis 85 oder so ein Gefängnis, ich glaube sogar ein Frauengefängnis ursprünglich, hat, glaube ich, in der Nazizeit begonnen und war dann irgendwie... längere Zeit jedenfalls ein Gefängnis und stand dann, glaube ich, brach, war dann ein Gerichtsgebäude, Archivgebäude und so. Wie war das dann? Du bist angefragt worden, wie kann man sich das vorstellen?
Naja, also ist in der Tat ein ehemaliges Frauengefängnis, das Wilmina, was jetzt zum Hotel umgebaut wurde. Und im Vorderhaus war das ehemalige Gerichtshaus, wo dann zum Teil die Gefangenen auch verurteilt wurden und dann durch den Hinterhof ins Gefängnis geführt wurden. Und diese Durchführung, also diese Schleuse praktisch, ist jetzt das Lovis. Mhm. Also viel dazu, es wurde 1889 fertiggestellt, das Gefängnis und auch dann... Ja, bis 1985 hast du gut recherchiert, wirklich als Gefängnis betrieben. Und dann stand es halt eine Weile leer und nur vorne im Vorderhaus des Gerichtshaus wurde noch dann zuletzt als Grundbuchamt genutzt. Mhm. Und das ist halt ein ganz tolles, architektonisch tolles Areal, die Inhaber, die Architekten sind, vor vielen Jahren entdeckt haben und sich verliebt haben sozusagen in die Mauern und dann die Idee hatten, daraus ein Hotel und Restaurant zu machen. Und dann sind wir irgendwie zueinander gestoßen und seitdem leite ich oder hab das Restaurant praktisch eröffnet.
Ja. Hast du da eigentlich vom Panama dann Leute mitgenommen oder wie hast du dir so dein Team da zusammengestellt? Man braucht schon ja auch Leute, mit denen man gut kann. Alleine geht's nicht.
Ja, klar, natürlich. Also sagen wir so, dadurch, dass ja nun da ein paar Jahre dazwischen lagen, war es nicht ganz so einfach, Leute mitzunehmen. Ich habe meinen Sous-Chef tatsächlich mitgenommen. Ich wollte natürlich jetzt auch nicht das gesamte Team da abwerben, auch wenn ich mit am liebsten natürlich alle mitgenommen hätte. Und zum anderen ist es auch gut, wenn man bei einer gewissen Weise auch vielleicht von Null anfängt und da was ganz neu aufbaut. Und ich denke, hätte nicht so viel Zeit zwischen meinem Weggang aus dem Panama und der Eröffnung gelegen, dann wäre vielleicht auch doch noch der eine oder andere nachgekommen. Aber so habe ich eigentlich nur den Zuschiff mitgenommen.
Wie viel Zeit lag denn jetzt zwischen Weggang von Panama und Eröffnung Lovis?
2 Jahre.
Also, ja. Okay, aber dann genau diese 2 Pandemiejahre.
Ja, genau. Also ich bin
pandemiebedingten,
Also ich bin Anfang 2020 aus dem Panama gegangen und habe dann direkt nahtlos eigentlich für das neue Projekt angefangen, Frühjahr 2020, aber dann halt durch die Pandemie hat sich das halt alles ein bisschen verzögert und dann 2021 haben wir schon so ein bisschen im Sommer Veranstaltungen gemacht und einen ganz kleinen Rahmen mit ganz wenig Personal. Aber richtig, die Öffnung war dann ja im April 2022 und das heißt, es sind dann ungefähr 2 Jahre, die dazwischen waren.
Ja. Du hast jetzt doch, Panama, habe ich das jetzt richtig im Kopf, hast du 2016 begonnen?
Ja.
Gehabt, ja. Ja, also bist jetzt doch seit rund 7 Jahren in Berlin. Wie hat sich, findest du, Berlin entwickelt in dieser Zeit? Und wohin glaubst du, wird sich Berlin jetzt gastronomisch entwickeln?
Also ich bin tatsächlich leider schon wieder seit 12 Jahren in Berlin, aber nur am Rande, weil ich ja vorher noch im Rutz war.
Du warst ja vorhin im Rutz, ja, entschuldige, stimmt, über das müssen wir auch noch sprechen.
Ja,
stimmt.
Alles gut.
Danke fürs Korrigieren und entschuldige.
es hat sich viel getan, als ich hier wieder hergezogen bin, gab es zwar schon auch einige gute Restaurants, ich glaube 2011 sind da ziemlich viele 2 Sterne dazugekommen. Aber es war alles ein bisschen eintöniger, sagen wir so. Also außerhalb der Sterne-Gastronomie gerade gab es halt nicht so wirklich, es gab natürlich irgendwie italienische Restaurants, asiatische Restaurants, aber auf gutem Niveau oder irgendwie wirklich auf einen Stil bezogen gab es nicht wirklich was. Und das ist ja inzwischen so, dass es irgendwelche Spezialitäten-Restaurants gibt, die nur Ramen machen oder die nur, weiß ich was, Tacos machen oder was auch immer. Also jede Nationalität oder jede Kultur hat da ist gut vertreten und auch kann man auch auf gutem Niveau was finden und nicht nur irgendwie so möchte gerne Asiaten oder so, also so
deutsch-asiatisch.
Genau. Also, was die Deutschen denken, ist Asiatisch.
Ja, genau.
sondern also da gibt es ja wirklich jetzt inzwischen auch gute Qualität und das hat sich einfach enorm entwickelt und auch das ganze Streetfood-Thema und also es ist viel breiter gefächert auf gutem Niveau. Und dann gibt es also natürlich, also kommen jedes Jahr so viele neue Sterne-Restaurants noch hinzu. Also ist ja auch schon ein bisschen übertrieben fast, was es hier inzwischen an Sterne-Restaurants gibt.
Mhm. Übertrieben jetzt im negativen Sinne, weil es gibt schon diese Stimmen, die sagen, Guide Michelin Deutschland, jetzt hör mal auf mit den ganzen 1 Sternen.
Ja, es verwässert halt so ein bisschen. Ne? Das ist halt sowieso natürlich schwer, Bewertungen in 3 Punkte zu packen, also von 1 Stern bis 3 Sterne. Da ist natürlich manchmal der Unterschied sehr groß zwischen einem guten oder einem gewissen 1-Sterne-Restaurant und einem Sterne-Restaurant, das eigentlich gefühlt 2 verdienen würde. Also es ist sehr, sehr subjektiv. Ich meine, klar, also ich habe schon das Gefühl, dass es halt dann so ein bisschen verwässert, weil es inzwischen so viele 1-Sterne gibt und man zum Teil gar nicht mehr so richtig weiß, was dann damit, was die Aussage ist sozusagen.
Mhm. Ja, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, finde es jetzt aber unglaublich spannend, das mit dir ein wenig zu besprechen, weil du einen unglaublich versierten Blick auch auf das Nachbarland Frankreich hast. Mir kommt jetzt vor, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, aber mir kommt vor, diese Diskussion, was soll das, viel zu viele Einsterner, das verwässert und so. Mir kommt vor, das gibt's in Frankreich nicht, diese Diskussion. Irgendwie kommt mir vor, in Frankreich, ja, jeder ist happy, voll cool, wenn es einen Stern gibt, ist es eine tolle Sache und dem geht mir schon vorzuwerfen, dass er zu viele Sterne verleiht, würde jetzt nicht wirklich jemand auf die Idee kommen. Ist das falsch? Habe ich das?
Ja, habe ich einen falschen Eindruck? Nee, du hast schon recht. An sich kann man das auch nicht, also es kann man nicht sagen, dass man das vorwerfen kann. Und ich denke auch, in Frankreich ist die Herangehensweise eine ganz andere. In Frankreich steht wirklich ein Stern, also ein Stern heißt ja sowieso ist die Küche, ne? Zwei ja. Sterne ist dann auch irgendwie der Service irgendwie mit wirklich bewertet. Und in Frankreich bekommt man halt einen Stern, wenn man gutes Essen macht, gute Produkte verwendet und die respektvoll zubereitet. Das ist ein Stern. Aber in Deutschland ist das nicht ein Stern. Also in Deutschland sind viele, oder war früher, als ich wieder nach Berlin gekommen bin oder nach Deutschland gekommen bin, waren viele Einsterner, hätten in Frankreich schon zwei gehabt, eher. Also weil da viel dann schon auf ganz anderem Niveau gearbeitet wurde. Und das ist, inzwischen hat sich das so ein bisschen verändert, aber diese Definition von einem Stern, dass es wirklich ein Restaurant ist, was einfach gut kocht und gute Produkte verwendet, das vermisse ich hier manchmal und frage mich dann, wofür der Stern eigentlich vergeben wird. Ein bisschen.
Aber meinst du jetzt, dass dieser Stern dann vielleicht mehr so fürs Drumherum vergeben wird und damit vielleicht ein bisschen der Teller vergessen geht? Einfach weil man sich dann irgendwie schön fancy vorkommt.
Zum Teil schon, würde ich sagen.
Ja.
Ich habe aber auch das Gefühl, ist auch so ein bisschen bedingt dadurch, dass aber das auch nicht nur in Deutschland, sondern international insgesamt, alle sich ja immer an Frankreich gemessen haben vielleicht das Gefühl hatten, noch viel mehr machen zu müssen, um überhaupt einen Stern zu bekommen. Halt viele Einsterner, also wie gesagt, nicht nur in Deutschland, ist mir auch schon in anderen Ländern aufgefallen, eigentlich vom Niveau her viel höher sind als das, was man in Frankreich mit einem Stern vielleicht in Verbindung bringen würde. In Frankreich kann man irgendwie auf dem Land ein ganz einfaches, kleineres Restaurant führen und gute Küche machen und damit einen Stern haben. Das wäre nicht so einfach möglich.
Ja. Ja, das finde ich auch ein wenig überraschend immer, manchmal auch ein wenig verstörend, dass man nicht um diesen Eindruck umhinkommt, dass irgendwie je nach Land die Kriterien nicht ganz einheitlich sind.
Ja, leider.
Michelin.
Ja.
Sollte eigentlich nicht unbedingt sein.
Sollte eigentlich nicht sein, aber das ist dann halt, hängt natürlich auch vom Kulturellen ab und wenn das nicht die gleichen Tester sind, die ja, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland oder sonst wo testen und dass verschiedene Köpfe sind, die dann jedes Land vertreten, dementsprechend natürlich ist ganz, aber wie gesagt, ich meine, 3 Punkte ist sowieso ist sehr schwer, da wirklich differenziert irgendwie was zu bewerten. Und dann wissen wir natürlich auch, dass auch da viel Politik mit drin steckt.
Ja, klar. Das wissen wir in Österreich sehr gut, nachdem es hier ja keinen landesweiten Guide Michelin mehr gibt seit 2009 und das eigentlich auch stark an politischen Querelen scheitert. Aber das ist eine andere Geschichte. was ich noch fragen wollte, ist, es ist ja, finde ich jetzt auch gerade bei euch im Lovis, ist ja so die ganze Atmosphäre und das Design schon auch sehr elaboriert. Also es ist jetzt nicht irgendwie so das sehr nüchterne, ja, wie du es jetzt vorhin angesprochen hast, so ein kleines Landrestaurant, wie man es in Frankreich am Land kennt, wo halt wirklich nicht so viel passiert und der Teller ist im Mittelpunkt. War das für dich am Anfang schwierig oder herausfordernd, dass der Teller in diesem unglaublich großartigen Ambiente nicht untergeht?
Naja, sagen wir so, wenn man die Räumlichkeiten sieht, dann hat man schon eine gewisse Erwartungshaltung und da muss das Essen dann auch irgendwie mithalten mit der Service und das ist auch das, was ich den Inhabern versucht habe zu erklären, weil die sich vielleicht ursprünglich am Anfang auch ein bisschen einfachere Küche vorgestellt haben. Aber ja, wie gesagt, die Leute, bevor sie überhaupt hier waren, haben meistens schon Bilder gesehen und haben, oder wenn man dann wirklich in den Raum kommt, dann ist man halt sehr beeindruckt. Er ist zwar sehr puristisch, alles ist hier sehr puristisch eingerichtet, aber es ist dann natürlich schon wirklich sehr beeindruckend von den, allein den Mauern, den Räumlichkeiten, wie sie restauriert wurden. Und dann hat man natürlich schon mal gleich eine gewisse Erwartung, weil man schon das Gefühl hat, in einem ganz besonderen Ort zu sein und da muss natürlich dann auch irgendwie, darf das dann natürlich, was auf dem Teller ist, auch nicht wirklich enttäuschen.
Ja, aber hat man dann als Küchenchefin irgendwie den Druck, den Teller vielleicht nochmal ein bisschen spektakulärer zu gestalten, als es vielleicht in einer weniger stylischen Umgebung der Fall wäre? Also ich weiß nicht, gab es Momente gegeben, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich da nochmal vielleicht ein bisschen mehr, damit es mithalten kann?
Nicht ganz so extrem. Also ich glaube, also sowieso bei mir ist ja, steht auch sowieso mal der Geschmack an vorderster Stelle. Also es muss natürlich auch ansprechend aussehen. Und aber ja, wie gesagt, also der Geschmack steht an vorderster Stelle und das soll überzeugen. Aber klar, also man... Trotzdem versucht man natürlich schon irgendwie das ansprechend anzurichten und aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Räumlichkeiten da sozusagen in Konkurrenz stehen oder einem da Druck machen.
Ja, ja. Wenn du es jetzt gerade erwähnt hast, also der Geschmack steht im Vordergrund. Könnte auch sagen, bei dir soll der Teller für sich sprechen. Ich habe da ein lustiges Zitat wo entdeckt von dir, wo du mal gesagt hast, ich muss nicht die Geschichte der Kuh des Nachbarn erzählen, damit das Essen schmeckt.
Ja, das stimmt. Ja.
Unterschreibst du das weiterhin?
Ja, unterschreibe ich weiterhin. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, man sollte als Taubstummer essen gehen können. Am besten noch blind und einfach nur das Essen genießen können und sagen können, dass es einem schmeckt oder es einem nicht schmeckt. Und dann, wenn man das schafft, dann hat man wirklich einen guten Teller gemacht. Klar, also wie gesagt, spielt das Visuelle auch eine große Rolle, aber ich will nicht, dass das Essen nur schmeckt, weil man halt da eine ganz tolle Geschichte zu erzählt hat.
Ja.
Und uns will auch nicht jeder Gast irgendwie, es gibt Gäste, die halt gerne, die das erwarten, auch diesen besonderen Service und auch ein bisschen mehr Erläuterung und so weiter und das ist auch ganz toll. Aber es gibt auch Gäste, die einfach ungestört essen wollen und wenn dann halt das Essen aber nur schmeckt, weil die Kuh Frieda hieß und irgendwie gerne Gänseblümchen isst, dann ja, ist das für mich so ein bisschen vom Thema verfehlt, ja.
Also ich würde sagen, so deine Abneigung gegen Storytelling-Teller ist schon was Französisches auch. Also so das, was ich so von Frankreich kenne, ist schon, es ist jetzt in der großen Fläche gesehen schon sehr gerne gesehen, einen Teller zu bekommen, der für sich spricht. Die wenigstens, also sehr viele Gäste in Frankreich und die Gastronomie in Frankreich lebt schon nicht so sehr von Storytelling-Effekten, oder?
Ja, genau, das hat auch wieder dieses Produktfokussierte und für sich Sprechende. Also das ist das, was ursprünglich, worum es geht beim Essen und das ist klar, das ist sehr französisch, würde ich sagen, und so, ja, so bin ich halt geprägt und das ist halt auch das leider, was ich oft in Deutschland vermisse. weil die Leute das halt nicht so kennengelernt haben oder denken, sie müssten immer noch mehr machen, um zu überzeugen.
Gibt es so Dinge, die dich in der deutschen Küche oder der deutschen Gastronomie oder der deutschen Spitzengastronomie so richtig nerven und wo du sagst, mit denen werde ich einfach nicht warm, ich bin einfach irgendwie anders geprägt worden?
Ja, also ich werde keine Namen nennen. Naja, ich glaube also, dass ich, wie ich meine Küche beschreibe oder was, worüber wir gerade gesprochen haben, sagt schon einiges. Also, aber ja. Ich respektiere auch also einfach jedes erfolgreiche Konzept und freue mich, dass es ja auch Vielfalt gibt und jeder es anders macht.
Ja, aber jetzt gerade in der Thematik spannend ist schon, wie war das dann eigentlich für dich? Habe ich das jetzt gerade richtig im Kopf? Bist du eigentlich von Frankreich dann direkt ins Rutz?
Ja, genau.
Das ist schon ein starker Cut. Also war damals wahrscheinlich schon auch ein starker Cut, oder?
Ja, das war aber auch genau bewusst, weil ich also mich erstmal dazu entschieden hatte, relativ spontan wieder nach Berlin zu ziehen. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, wo ich arbeiten wollte. Und habe ein bisschen recherchiert und ein paar Restaurants gegessen oder ein bisschen das. Und mir war klar, also damals gab es ja noch nicht so viele Sternrestaurants und auch nicht so viele 2 Sterne oder so. Und eigentlich früher war es für mich immer nur 3 Sterne gut genug und 1 Stern, nee, will ich nicht arbeiten, so nach dem Motto. Das hat sich geändert, sag ich dazu. Aber, und da gab es halt, glaube ich, dann 4 2 Sterne. Also es gab gerade Tim Rauer, es gab ich glaube, Lorenz Adler, weiß ich gar nicht, ob die schon hatten. Dann gab es Fassile, Reinstoff und Fischers Fritz gab es damals noch. Und dann habe ich halt überlegt, ja, dass es mir nichts bringt, in Deutschland wieder in einem klassischen französischen Restaurant zu arbeiten, was ja die meisten dann, die 2 Sterne eher waren, bis auf das Reinstoff vielleicht, dass sie versucht haben, so ein bisschen französischen Stil zu imitieren. Und das war für mich natürlich überhaupt nicht interessant, weil den guten französischen Stil, den hatte ich ja nur in Frankreich gelernt.
Aus erster Hand.
Genau, und da dachte ich, dass es interessanter wäre, in einem Restaurant zu sein, wo ich mal eine ganz andere Herangehensweise habe. Und da war Rutze ziemlich der größte Kontrast, weil das damals auch nur ganz, also vom Stil her, auch also vom Team und von der Art und Weise, wie man da gekocht hat und wie man sich in der Küche verhalten war, also wirklich in 180 Grad Drehung war, also laut Musik gehört in der Küche und irgendwie also ganz verrückt, und das war wirklich so, ja, was ganz anderes, und dachte, dass das interessanter wäre auf jeden Fall für mich, und das war auch gut so.
Mhm. Interessant, ja, weil offenbar das schon bei der ganzen Arbeitsatmosphäre in der Küche auch schon anfängt, diese Kulturunterschiede.
Ja, auf jeden Fall auch.
Also das war in Frankreich wahrscheinlich, bei Alain Ducasse stelle ich mir das nicht so vor, dass da im Hintergrund Musik spielt und die
Crew. Nee, da durften wir noch nicht mal reden in der Küche. Also. Ja, wirklich. Also da herrschen noch ganz andere Töne. Ich meine, ich denke, in Deutschland gab es oder gibt es vielleicht auch noch irgendwelche 3 Sterne oder andere Restaurants, wo der Ton ein bisschen anders ist. Aber klar, ich denke mal, in Frankreich war insgesamt da herrschten noch ganz andere herrschte ein anderer Ton eher und andere Zustände auf jeden Fall als in Deutschland.
Ist es immer noch so? Glaubst du jetzt zum Beispiel im Louis XV, dass da quasi Redeverbot?
Also ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht mehr so, nicht ganz so extrem mehr in den Häusern, weil die auch natürlich ein bisschen mit der Zeit gehen müssen und sehen müssen, wie sie ihr Personal finden. Also damals war es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Aber es gibt da bestimmt auch trotzdem diese ganzen großen Palace Hotels mit 3-Sterne-Restaurants. Da ist, glaube ich, nach wie vor die Struktur noch eine andere als vielleicht jetzt hier.
Ja, die berühmte Rigueur à la Française, also die sehr stark verlangte Disziplin, die eben so weit gehen kann, dass man fast nichts miteinander spricht. Zurück kurz noch zum Rutz. Du bist ja dort dann Sous-Chefin geworden. auch. Irgendwas muss dich dort gefesselt haben, fasziniert haben. Was war das?
Naja, ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, ich hatte eine ganz gute Zusammenarbeit mit Marco Müller halt. Wir haben uns da ganz gut ergänzt. Er hat mir viel Freiräume gelassen. Ich konnte da viel mitentscheiden und die Küche mit aufbauen, ein bisschen stabilisieren. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich hatte auch eigentlich nicht wirklich vor zu gehen, oder ich wusste, dass ich irgendwann mal wieder mir Gedanken machen müsste, was die nächsten Schritte wären. Also eigentlich eher vielleicht raus aus der Gastronomie. Aber ich habe nicht irgendwie aktiv irgendwie gesucht, sondern ich wurde einfach dann auch abgeworben und habe einfach gedacht, ich müsste diese Chance nutzen, also sonst wäre ich da vielleicht auch noch heute, wer weiß.
Ja, ja. Gibt es eigentlich, oder gab es bei dir so diesen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt bist du reif für die Position einer Küchenchefin, oder muss man sich da irgendwie selbst so einen Arschtritt geben, um ins kalte Wasser geschmissen zu werden?
Naja, also sagen wir so, ich hatte nicht unbedingt die Ambition, also schon damals im Rutz haben mich immer alle gefragt, warum ich nicht irgendwie meinen eigenen Laden aufmache oder und sowas oder Küchenchef, noch nicht Küchenchef bin, weil ich da praktisch schon diese ein bisschen, also so viele Funktionen übernommen hatte im Rutz, die auch normalerweise ein Küchenchef machen würde. Mhm. Aber da ich eher, wie gerade schon erwähnt, mit dem Gedanken spielte, eventuell ganz aus der Gastronomie rauszugehen oder nicht wirklich wusste, was der nächste Schritt sein soll, hatte ich jetzt nicht die Ambition, unbedingt irgendwo Küchenchef zu werden und dann nicht diesen, für mein Ego, dass ich sagen muss, ich muss jetzt sagen können, dass ich Küchenchef bin, sondern es hat sich einfach dann so organisch entwickelt.
Ja. Warum wolltest du da irgendwie raus aus der Gastronomie? War es einfach...
Naja, das ist ja, es war einfach, also als ich damals diese Kochschule gemacht habe, hatte ich ja nicht den Plan, irgendwie mein ganzes Leben lang in der Küche zu stehen. Mhm. Das habe ich auch nach wie vor nicht. Und ich habe das einfach so gemacht und nicht wirklich an die Zukunft gedacht. Und dann mit der Zeit überlegt man sich natürlich schon, wie es weitergeht. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich nach wie vor nicht mein Leben lang in der Küche stehen will oder auch nicht unbedingt in der Gastronomie in dem Sinne arbeiten will, weil natürlich trotzdem dann man irgendwann merkt, dass die Arbeitszeiten wirklich nicht so toll sind oder einfach der Rhythmus, nicht unbedingt die Länge der Tage, aber einfach wie der Tag strukturiert ist und dass man halt schon, genau, dass man schon so ein bisschen an vielen vorbeilebt und deswegen ist natürlich nach wie vor die Gastronomie nicht unbedingt das attraktivste Pflaster sozusagen. Mhm.
Du bist jetzt auf jeden Fall noch in der Gastronomie und zum Glück, ja, zum Glück. Was sind denn jetzt mal so für die absehbare Zukunft die Pläne? Gibt es irgendwie, hast du noch irgendwie Ziele oder Dinge, wo du sagst, das würdest du gern noch erreichen? Ich weiß nicht, mit dem Lovis oder mit was anderem?
Gute Frage. Konkrete Ziele, Pläne gibt es eigentlich nicht. Also hier entwickelt sich noch ein bisschen was in Wilmina insgesamt, weil wir noch gerade dabei sind, ein Apartmenthaus fertigzustellen, wo auch noch unten eine Gastronomie reinkommt, die dann lanciert werden muss. Und ansonsten denke ich, Lovis, mein Ziel war, das zu einem erfolgreichen Restaurant zu machen. Das würde ich jetzt einfach mal behaupten, habe ich geschafft. Und wie es weitergeht, das sehen wir dann.
Ja, ja. Die letzte blöde Frage, was ist ein erfolgreiches Restaurant?
Erfolgreich für mich ist, dass es sich finanziell tragen kann, dass man Gäste hat und die Gäste zufrieden sind. Also das ist für mich erfolgreich.
Ja. Ja, schön. Das sind ja schöne Abschlussworte. Ja. finde ich.
Finde ich auch.
Für unseren Podcast. Liebe Sophia, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und dass du uns deinen Einblick in deine französisch-deutsche hybride Welt gegeben hast. Ich finde, das war sehr spannend, da ein wenig die die Unterschiede mit wem zu besprechen, der beides so aus erster Hand kennt.
Ja, schön, dass du dich dafür interessiert hast. Hat Spaß gemacht.
Schön, dann sage ich bis hoffentlich ganz bald in Berlin. Im September, sehen wir uns vielleicht auf der Rolling Pin Convention. Die findet ja in Berlin statt. Gibt sicher vielleicht noch ein paar Tickets für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich noch Tickets checken wollen auf rollingpinconvention.de. Gibt sicher noch ein paar Early Bird Tickets bestenfalls, also unbedingt kurz abchecken. In diesem Sinne sagen wir bis zur nächsten Folge und alles Liebe nach Berlin zu Sophia Rudolph.
Ja, danke. Ciao, ciao.